Ich lese jetzt nochmal den Schluss des französischen Chargé d'affaires, weil er wirklich hervorragend zusammenfasst, was erwartet. Ainsi au seuil de...
So, vor dem Jahre 1939 kann man das jetzige Klima im Dritten Reich nicht besser charakterisieren, als zu sagen, dass es Spannung gibt, dass es Spannung in allen Gebieten gibt, politisch, wirtschaftlich, konfessionell, psychologisch, wie eine Maschine, die überhitzt ist und sich immer schneller dreht und bis zum Bruch. Aber der Mechaniker in Berchtesgaden macht sich überhaupt keine Sorgen darum und will auch nicht den Druck nachlassen.
Spannend, was Sie erzählen, aber die Zeit rennt uns etwas davon. Wir sollten jetzt zu einer Parallele kommen, die so offensichtlich ist. Und das ist die Art und Weise, wie Aufmerksamkeitswirtschaft betrieben wird. Man hat das Gefühl, wenn man Ihr Buch liest, dass immer wieder ein neues Thema die Öffentlichkeit bewegen muss, um abzulenken von dem, was schlimm ist, was nicht funktioniert. Und auch abzulenken von den natürlich enormen Verbrechen.
Naja, wir haben eine Konsolidierungsphase am Anfang. Das könnte man als Entwicklung von Volksgemeinschaft, also alle arbeiten und denken irgendwie zusammen. Und der Zusammenhalt steigt auch gefühlt in der deutschen Bevölkerung. Das kann man, glaube ich, sagen. Und die Ablenkungsmanöver bestehen darin, dass man sich also gegen Außenfeinde verteidigen muss. Also vor die Maginot-Linie wird eben der Westwall gesetzt, ja, ein Riesenbauprojekt entlang also der damaligen deutsch-französischen Grenze. Und dann wird in den Spanischen Bürgerkrieg eingegriffen, auch um die Waffen auszuprobieren. Die haben aber riesige Angst, dass sie da in einen Krieg verwickelt werden. Und es werden also die Vorschriften des Versailler Vertrags also gezielt übertreten. Also insbesondere das Rheinland, also alles, was westlich des Rheins war, war nach dem Versailler Vertrag demilitarisiert. Da durfte kein einziger deutscher Soldat stehen, also in Köln, in Mainz, in Koblenz. Da ist man zwischen den beiden Olympischen Spielen 1936, also im Winter in Garmisch und im Sommer dann in Berlin, ist man dort einmarschiert mit großem Risiko. Wird es klappen, wird es nicht klappen? Auch die Leute hatten sofort Kriegsangst mit 30.000 Soldaten und die anderen haben nichts gemacht. Und das war populär. Also den Versailler Vertrag zu brechen, dagegen waren alle deutschen Parteien, einschließlich der Kommunisten. Die Kommunistische Partei Deutschlands hat 1932 die Rückgabe von Elsaß-Lothringen gefordert, nur um das mal klarzustellen, was das für Brüder waren. Ja? Und sie haben sich sehr angepasst an den nationalsozialistischen Mainstream. Sie hatten auch ein eigenes Judenprogramm entwickelt in letzter Minute. So, und dann der Anschluss Österreichs, Risiko. Die Leute am Abend, als sie davon hören, denken, Krieg, nichts passiert, glücklich. Kaum ist das gemacht, ja, 38, das findet im März statt und klappt, wird den ganzen Sommer über Krieg gespielt in Deutschland. Das ist die sogenannte Sudetenkrise. Da gibt es Luftschutzübungen, da müssen die Dachböden geräumt werden, falls der Feind mit Bomben kommt. Da wird die Volksgasmaske ausgegeben in 9 Millionen Exemplaren. Es muss Verdunkelung eingerichtet werden, das Volk wird konditioniert. Die Führung weiß, ja, 14 Tage vor dem Münchner Abkommen, das ist am 30. September 1938 erst, weiß, die Tschechen werden einknicken durch abgehörte Telefongespräche. Was macht Goebbels? Die Führung? Jetzt müssen wir das Volk erst recht in Kriegsangst treiben, damit wir hinterher umso besser dastehen. Für einen Moment. Ja? Und kaum ist das fertig, werden Juden abgeschoben aus Polen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber zum Teil schon seit 2 Generationen in Deutschland leben. Und wenige Wochen später findet das Pogrom statt, nach der Ermordung hier des Gesandten, das war ein Botschaftsangestellter, ein Einschacher, ein Legationsrat von Rat hier in der Pariser Botschaft. So, und dann ist das Pogrom vorbei, dann kommt Weihnachten, dann wird das Memelland zurückgeholt von Litauen, das ist ein Teil Ostpreußens, und anschließend in Prag einmarschiert. Es geht alles gut noch. Und kaum ist das fertig, geht es los gegen Polen. Und Hitler sagt seinen Leuten, ich hoffe, dass diesmal nicht irgendein Schweinehund oder Gefühlsakrobat uns daran hindert, den Krieg zu beginnen.
Also ich glaube, das zeigt sehr eindrucksvoll. In der Tat, ich hatte mir ein Zitat des Ökonomen Wilhelm Röpke notiert, den Sie zitieren, der sagt, der von einem Bild eines rotierenden Kreisels spricht, der permanent angetrieben werden muss, damit er nicht wackelt und umfällt. Und genau das beschreiben Sie ja. Das ist, und wenn man heute in die Welt blickt, gibt es dazu natürlich gewisse Parallelen. Darum, dazu würde ich jetzt gerne kommen. Sie schreiben, ich habe das Buch, weil es so schwer ist, nicht mitgenommen, aber Sie schreiben zum Schluss, dass das, was geschehen ist, wieder geschehen kann. Aber Sie machen natürlich auch, legen Wert darauf, dass man jetzt nicht alles über einen Kamm schert, aber vielleicht können Sie diesen Grundgedanken, der uns schon bei der letzten Debatte mit Johann Chapoutou so interessiert hat, noch etwas vertiefen. Welche Mechanismen, welche Verhaltensmuster, Sie haben jetzt schon sehr viel beschrieben, könnten auch heute wieder dazu führen, dass man die demokratischen Freiheiten aufgibt.
Ja, also wenn man den Vergleich mit dem deutschen Nationalsozialismus zieht, rate ich immer, zuerst mal die Unterschiede zur Gegenwart zu betrachten. Das vorausgeschickt, ja. Und die sind erheblich. Also vor allem auch in der Vorgeschichte. Also wenn wir so eine Krise heute hätten wie die Weltwirtschaftskrise, die ich vorhin nur angedeutet habe, dann wäre überall viel los, ja. Also wesentlich ist mir, was die Frage der Wiederholbarkeit betrifft, dass die mit sehr vielen Mitteln gearbeitet haben, die normal sind und die wir kennen. Also einen Reformstau auflösen, Soforthilfen, wenn ein soziales Problem da ist, gucken, dass die Mitte der Gesellschaft einigermaßen ruhig bleibt, beruhigt bleibt und einigermaßen versorgt ist und nicht widerspricht. Ja? Und dass man da also mit vielen Dämpfungsmaßnahmen arbeitet, die ganz normal sind. Also zum Beispiel der Krieg gegen die Sowjetunion, da kommen wir vielleicht noch drauf, verändert alles in Deutschland. Ja? Und weil klar ist, der kann sehr gut verloren werden. Die Rentner, die den Ersten Weltkrieg kennen, also die Alten, die sagen, um Gottes Willen, Zwei-Fronten-Krieg, Hunger, das geht zu Ende, Deutschland ist am Ende. Was macht Hitler? Der erhöht die Renten in Deutschland auf einen Schlag um 15%, ohne die aktiven deutschen Arbeiter zu belasten. Wenn Sie das in Frankreich oder Deutschland hinkriegen, haben Sie einen großen politischen Spielraum, und zwar übermorgen. Wie hat er das gemacht? Die Zwangsarbeiter in den Unternehmen, auch französische Zwangsarbeiter, mussten von der Industrie bezahlt werden in den Lohngruppen, in denen sie gearbeitet haben. Also ein französischer gefangener Elektriker in Deutschland musste als Elektriker im Betrieb bezahlt werden. Der hat von dem Geld nie was gesehen. Davon wurde der Stacheldraht gekauft und seine Holzschuhe und seine Kleidung und was er zu essen kriegte. Und die mussten doppelte Sozialabgaben abführen, die Unternehmen für diese Zwangsarbeiter, an die Rentenkasse, die Sozialkassen, Krankenversicherung und so weiter. Ohne dass diejenigen Ansprüche haben. Und ist es heute anders? Die Leute fragen doch nicht, wenn sie 15% mehr Rente kriegen, woher das Geld kommt. Also jedenfalls in Deutschland, nicht bei Ihnen ist es ganz anders. Ja. Also das sich erstmal klar zu machen, dass die mit Wasser gekocht haben, ja, im Wesentlichen. Und das Ganze war natürlich auch terroristisch-autoritär, nach innen auch flankiert. Aber wie? Ich habe das mit Frankfurter Studenten berechnet, anhand der Todesurteile des Volksgerichtshofs in Deutschland. Das war ein Sondergericht, was für politische Delikte zuständig war. Und da haben wir also die politischen Delikte gegen Reichsdeutsche, ja, isoliert. Das kann man machen, weil das eben auch computertechnisch alles gut vorliegt und die ganzen Urteile erhalten sind. Da haben wir festgestellt, 95% der Todesurteile des Volksgerichtshofs aus politischen Gründen gegen richtige Reichsdeutsche, die haben auch Tschechen und Elsässer zum Tode verurteilt, gegen richtige, normale Reichsdeutsche, sind nach dem 1. Januar 1942 gefällt worden. Davor 5%. Also wenig. Das sind ganze Quartale ohne politische Todesurteile. Vor allem natürlich bis zum Krieg gegen die Sowjetunion. Warum? Na, weil durch den Hitler-Stalin-Pakt die Kommunisten gelähmt waren und diejenigen, die hauptsächlich Betroffenen von politischen Todesurteilen bis dahin waren. Ja.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung zu einem anderen Aspekt, den wir auch beleuchten sollten, nämlich was mit der demokratischen Mitte geschehen ist und wie die Parteienlandschaft sich auch verhalten hat. Das ist natürlich eine Frage, die uns auch heutzutage sehr beschäftigt. Vielleicht können Sie dazu Ihre Analyse geben.
Ja, also die Parteien wurden sukzessive verboten, beziehungsweise haben sich selber aufgelöst im Sommer 1933. Und das Vermögen dieser Parteien wurde verstaatlicht. Und es wurde gesagt, also wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Und also mein Vater, Jahrgang 1912, ich habe ihn ja von diesen Jahrgängen erzählt, der hat mir noch als Zehnjähriger, als ich mit ihm zur Wahl ging, gesagt, hat er mir das demokratische System erklärt, Opposition, Regierung und so weiter, und sagte, also ich fände es eigentlich am besten, wenn alle zusammen machen würden und regieren würden. Also das hörte nicht so schnell auf. Und das wurde erstmal so, das ging relativ reibungslos über die Bühne. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, man kann das ja nicht so, also wir haben keine objektiven Umfragen aus dieser Zeit, aber es gibt zum Beispiel die Abstimmung im Saarland 1935. Das war ja unter internationaler Verwaltung mit französischer Dominanz. Und den Saarländern ging es viel besser als den Reichsdeutschen. Die hatten nämlich eine viel schwächere Weltwirtschaftskrise, die hatten keine Inflation gehabt und gehörten zum Währungsgebiet des französischen Franc. Die hatten es eigentlich ganz gut. Und die Abstimmung war nach dem Versailler Vertrag vorgesehen. Und es gab auch so ein deutsches Gremium, das gewählt wurde. Das hatte keine besonderen gesetzgebenden Möglichkeiten, aber doch deutlichen Einfluss auch auf die Lebensorganisation in diesem Gebiet. So, und diese Abstimmung war im Januar 1935 gemäß Versailler Vertrag. Und da konnte man also für Frankreich stimmen, für Deutschland. Und man hat noch einen dritten Weg eingeführt. Und da waren die Kommunisten und Sozialdemokraten sich mal einig, nämlich lassen und warten, bis Hitler weg ist. Und bei dieser Wahl haben die Kommunisten und Sozialdemokraten, die Saarländer wussten, ihre Parteien sind verboten, manche ihrer Genossen sitzen im Gefängnis oder im Lager, der ein oder andere ist ermordet worden, wussten die alles. Bei dieser Gelegenheit haben 91% für Deutschland gestimmt und von den Kommunisten und Sozialdemokraten Die haben mehr als 2/3 ihrer Wähler, obwohl sie ganz offen für den dritten Weg agitiert hatten, bei dieser Gelegenheit verloren. Und beim Anschluss von Österreich an Großdeutschland, ja, hat der Führer der österreichischen Sozialdemokratie, Dr. Karl Renner, das war der erste Nachkriegskanzler gewesen, der sozialdemokratische, also der ersten österreichischen Republik, dafür geworben, mit Ja für den Anschluss an Deutschland zu stimmen. Es wird nicht der einzige österreichische Sozialdemokrat gewesen sein. Und wie hat Hitler diesen Anschluss organisiert? Gegen den Rat, das war vorher verkündet worden, gegen den Rat der Reichsbank und des Finanzministers, ein Umtauschkurs, weil die Reichsmark eingeführt wurde, 3 Schillinge zu 2 Reichs, geben 2 Reichsmark. Das war eine Erhöhung, also eine Aufwertung des Schillings um 40%. Am nächsten Tag hatten also die Österreicher gefühlt 40% mehr Kaufkraft in der Tasche. Also primitive Mittel, die immer funktionieren, die übrigens auch beim Übergang der DDR an die Bundesrepublik funktioniert haben, ja, genau so, sind da erfahren, können das. Ja, also das und das macht auch, ist erstmal die Grundlage der Wiederholbarkeit. Nicht, dass es eine Nazi-Ideologie gibt oder das muss auch nicht mit so einem Führer dieser Art und es muss auch nicht unbedingt mit Juden zu tun haben. Aber man kann sich doch vorstellen, dass solche radikalen Führer, die disruptiv argumentieren und sagen, es muss jetzt mal alles ganz anders werden und diese Altparteien, die schaffen es einfach nicht mehr und die sind zerstritten und wir müssen hier mal wirklich einen neuen Anfang setzen. Ja, und ich meine, Franzosen sind schwer zu regieren, Deutsche inzwischen auch. Da haben wir uns angeglichen langsam. Ja, das stärkt solche Kräfte.
Ja, bevor wir die Debatte mit dem Publikum eröffnen, wollte ich Sie noch mit der Kritik an Ihrem Buch konfrontieren. Viel Kritik habe ich nicht gefunden.
Was haben Sie denn gefunden?
Aber in der Jüdischen Allgemeinen habe ich die Warnung gelesen, dass Sie zu wenig den Antisemitismus als sinnstiftend in den Vordergrund stellen. Ich muss gestehen, mir ist es beim Lesen des Buches nicht so gegangen. Aber was sagen Sie zu dieser Kritik, dass indem Sie aufzeigen, wie die Deutschen sich auch ködern ließen, zu wenig über den grundsätzlichen Antisemitismus des Hitler-Regimes, des Dritten Reiches sich.
Ja, also, das ist ein interessanter Punkt. Also erstens, wenn ich ein Buch schreibe, dann wiederhole ich doch nicht alles, was ich in anderen schon geschrieben habe. Ich habe mich also doch öfters mit dem Antisemitismus beschäftigt und war auch Mitherausgeber einer 16-bändigen Reihe, die inzwischen erschienen ist, also sogar Mitinitiator zusammen mit Ulrich Herbert. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Das sind 16 große Dokumentenbände, die es auch demnächst in Englisch zumindest geben wird oder schon die meisten gibt. Der Antisemitismus, das mache ich am Anfang, ist ein Punkt, der in den Wahlkämpfen der Weimarer Republik niemals gegen die NSDAP verwendet wurde. Die NSDAP wurde wegen allem Möglichen kritisiert, nicht jedoch wegen ihres antijüdischen Programms, das eindeutig drinsteht. Ja? Warum? Weil der Antisemitismus in allen Kreisen der deutschen Bevölkerung verankert war. Wir tun heute manchmal so, als sei das ein Alleinstellungsmerkmal der Nazis gewesen. Das ist grundfalsch. Davon kann gar keine Rede sein. Der deutsche Antisemitismus ist in der Linken vorhanden, auch in liberalen Kreisen, auch in katholischen Kreisen. In unterschiedlicher Form, aber er ist überall und er ist auch ganz gedämpft, also gemessen an Polen und so weiter. Die Juden sind ja aus Osteuropa gerne nach Deutschland gekommen, was da sicher war, weil es gute Bildungschancen gab und so weiter. Die waren rechtssicher seit den Stein-Hardenbergschen Reformen, die wir unter napoleonischer Besatzung durchgeführt haben. Das Schöne, also der Bildungsvorsprung, auch der Vorsprung an durchschnittlicher Wohlhabenheit, also durchschnittlichem Reichtum, war erheblich. Und das ist so ein verquetschter Neidantisemitismus, den man da in Deutschland beschreiben kann. Und wenn Sie jemand auf jemanden neidisch sind, dann sagen Sie nicht, ich bin auf Sie neidisch, sondern musst du sagen, der arbeitet mit unsauberen Mitteln und das ist ein Blender und ich bin aber sehr tiefsinnig und brauche eben ein bisschen länger deshalb und so weiter. Also die Juden hatten einen riesigen Bildungsvorsprung in Deutschland, ja, und waren erfolgreich wirtschaftlich, das kann man alles schön messen. Und viele Deutsche hatten so diese Haltung, naja, also die sind so vorlaut und wenn die mal ein bisschen was auf den Deckel kriegen und gedämpft werden, dann ist das gar nicht schlecht. Ja, so. Und dann die Weltwirtschaftskrise, das beschreibe ich ja genau. Was ihnen weggenommen wurde, erstmal die Beschäftigung 1933. Also in Berlin, es gab natürlich in der Krise überhaupt keine Neueinstellungen, sondern nur Entlassungen. In Berlin sind in den Schuldienst plötzlich 1200 Junglehrer reingekommen, weil die Juden alle rausgeschmissen wurden. An den Universitäten bis zu 15-20% der Dozenten dort. Da kamen dann richtige Germanen rein, ja, also Arier sagten wir damals. Und das waren natürlich nicht nur Nazis. Die haben ihre Chance genutzt. Also wie nach der Abwicklung der DDR-Universitäten diese westdeutschen sitzen gebliebenen Privatdozenten, die die Posten da übernommen haben. Das waren jetzt nicht Antikommunisten, die sagten, also wir müssen uns an Honecker rächen. Und am Ende, nein, die haben einfach eine Chance ergriffen. So muss man sich das vorstellen. Und und dann findet das Exkludieren der Juden so ganz langsam statt, ne? Und man kennt sie nicht mehr. Und ja, und diese Ostjuden und so weiter. Und die Leute gewöhnen sich dran, es wird immer härter, viele wandern aus. Und das Tragische ist eigentlich, das kann man sich nicht vorstellen, dort, wo es harten Antisemitismus gab, in bestimmten Dörfern, Kleinstädten, sind die Juden oft zusammen kollektiv nach Palästina oder in die USA ausgewandert 1935. Dann gab es aus diesen Kleinstädten eine Migration in die Anonymität der Großstädten. Und je netter die deutschen Nachbarn waren, und es waren viele, desto sicherer haben sie dabei geholfen, dass diese Menschen später ermordet wurden, weil der Emigrationsdruck geringer wurde. Das muss man sich, verstehen Sie, was ich meine? Ja, so, und ich beschreibe den Übergang. Ich schreibe nicht, dieses Buch handelt nicht vom Antisemitismus, davon haben wir genug und ich habe an anderer Stelle darüber geschrieben, sondern ich schreibe vom Übergang in der zweiten Buchhälfte, vom Übergang von der Volksgemeinschaft in die Verbrechensgemeinschaft. Das nämlich mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Plötzlich das Massenmorden beginnt, das erstmal intern beginnt an Deutschen. Ja? Zwangssterilisierung von 350.000 Menschen, bei den Frauen sterben 5% unter diesem Eingriff damals. Die Euthanasiemorde, das sind 60.000 Menschen aus der Mitte deutscher Familien, die ermordet werden. Die Leute nehmen das hin, die geben der Führung die Sicherheit, das geht. Und dann kommt der Krieg gegen Kriegsverbrechen in Frankreich und so weiter, sind noch nicht begangen worden bis dahin, in Polen schon, aber in winzigem Maßstab gemessen am Ende. Und dann beginnt der Krieg gegen die Sowjetunion. Bis zum Jahresende, also in einem halben Jahr 1941, erschießen die Deutschen 900.000 Juden dort, lassen 1,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene verhungern, erfrieren und erschießen sie. Bewusst, gezielt und bringen etwa 250.000 sowjetische ostpolnische Zivilisten um, die irgendwie im Wege stehen, die als Funktionäre gelten, Kolchosvorsitzende, öffentliche Bedienstete oder sonst was sind. Jeden Tag 12.000 Menschen, Nichtkombattanten. Das entzieht sich keinem einzigen deutschen Soldaten. Wir sind da mit einem 3,5 Millionen Mann hier unterwegs. Die wissen das alle. Und das ist ja erst der Anfang. Die Propaganda wird im Herbst umgestellt auf, es geht um Sieg oder Untergang. Implizit, wenn die Gegner gewinnen, und sie machen das mit uns, was wir mit ihnen gerade machen, bleibt von uns sowieso nichts übrig. Und das ist eigentlich das letzte Drittel dieses Buches, beschreibt das auch, wie das subjektiv verarbeitet wird, wie die Leute das mitkriegen und so weiter.
Ich glaube, es ist an der Zeit, dem Saal das Wort zu geben. Mir fiel nur ein, als Sie sagten, der Antisemitismus, was Hannah Arendt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland gesagt hat, das Problem waren nicht unsere Feinde, es waren unsere Freunde. Und damit meinte sie genau das, was Sie gesagt haben. Wer hat eine Frage, wer hat Kritik, wer hat Anmerkungen?
Sie sprechen von Anfang an von einer Volksgemeinschaft, die sich dann nachher in eine Verbrechensgemeinschaft umwandelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich wollte Sie fragen, wie es dazu kommt, Ihrer Meinung nach, dass in dieser Volksgemeinschaft, die doch eigentlich keine homogene war, weil von Anfang an Kommunisten, Anarchisten, Libertäre, Juden und so weiter ausgeschlossen waren, wieso es in dieser Volksgemeinschaft so wenig oder überhaupt keine Empathie dafür gab, was von Anfang an geschehen ist?
Also die Exklusion ist klar. Die Exklusion der Juden wurde von Anfang an akzeptiert in vielen Bevölkerungsschichten. Manchmal war das den Leuten peinlich, ja. Aber sie haben nichts dagegen getan. Und sie haben später auch, das war auch organisiert, davon profitiert. Was die Kommunisten betraf und die Sozialdemokraten, so war der Widerstand sehr viel schwächer, als man sich vorstellt. Und auch die Anzahl der Verfolgten, also 1935 waren in den KZs, es gab auch noch Zuchthäuser und so, waren maximal 3.500 politische Gefangene gab es in Deutschland. Und ich habe ja versucht, an dem Beispiel also des Saarlandes so das Verhalten im kommunistisch-sozialdemokratischen Milieu, also auch die Bereitschaft zur Anpassung, auch das Mitnehmen von neuen sozialen Errungenschaften, die wir auch heute noch haben, und dieses Gefühl, also es geht hier so halbwegs gerecht zwischen den sozialen Klassen zu, das ist sehr groß. Und wissen Sie, Anarchisten und Homosexuelle, die auch nicht beileibe nicht alle im KZ landeten, dafür waren das viel zu viele, das waren Randgruppen und die Leute nehmen das hin. Und also man muss sich auch denken, so wie eng also der Blick dieser Leute zum Teil war. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Die NSDAP warb 1932 mit einem Plakat. Da sah man also das Deutschland in den Grenzen von 1937. Und da kommen also 13 Menschen über unsere Ostgrenze, die haben auffällig große Ohren und komisch krumme Nasen mit Sack und Pack. Und wissen Sie, was da draufsteht auf dem Plakat? Seit 1919 kamen täglich 13 von ihnen über unsere Ostgrenzen. Täglich 13 ostjüdische Zuwanderer. Damit konnte man meine Großeltern offenbar hinterm Ofen vorholen. Also man muss sich so auch in die Zeit reindenken. Das ist ja für uns unvorstellbar heute, ja. Also die Volksgemeinschaft war niemals echt, aber es war ein Gefühl. Und das wird auch von den sozialdemokratischen Beobachtern sehr gut beschrieben. Willy Brandt war öfter so unter Decknamen in Deutschland, hat Berichte auch geschrieben, der sagt, naja, also die Arbeiter, die sind nicht dafür, aber sie sind auch gar nicht dagegen. Also diese Zwischenschicht, Hitler hat ja so eine eigene Soziologie auch entwickelt, schon in Mein Kampf, die er dann auch wiederholt, das ist die Masse der Mitte. Also die Bevölkerung wird da bei ihm in drei Kategorien eingeteilt. Edelstes Führertum oben, also so Leute wie er. Und unten, ja, und das muss man auch nachzüchten. Ja. Dann gibt es die Masse der Mitte, deren politisches Verhalten hängt von der jeweiligen Führung ab. Also wenn die Bösen das führen, dann tendieren die so. Und wenn die Guten das führen, so. Und er rechnete sich zu den Guten. Und unten gibt es so einen sozialen Sumpf. Ja, das sind Juden, asoziale, unverbesserliche Kommunisten, heißt es in Mein Kampf. Ja. Die muss man bekämpfen. Und das hat funktioniert. Die deutsche Mehrheit hat das Prinzip akzeptiert, zusammen mit stützenden Maßnahmen. Ja.
Ja, vielen Dank. Sie haben am Anfang ja auch kurz über die Kirchen gesprochen. Und über den krassen Unterschied zwischen protestantischen und katholischen Wählern in der Weimarer Republik noch. Später dann aber wurde auch die Euthanasie angesprochen. Graf von Galen, mit brennender Sorge die Enzyklika. Also die katholische Spitze hat sich immer mal wieder gegen den Nationalsozialismus und gegen das Regime ausgesprochen. Doch der große Aufstand der Katholischen, der Katholiken blieb ja dann doch auch aus. Wie hat sich das dann im Nationalsozialismus verändert?
Danke. Naja, also die päpstliche Enzyklika in brennender Sorge, die von deutschen Bischöfen mitformuliert wurde, insbesondere von dem Münchner Kardinal Faulhaber, ein ganz konservativer Mann, die ist zuerst, was für den Vatikan ganz ungewöhnlich war, auf Deutsch erschienen und erst Wochen später in lateinischer Sprache veröffentlicht worden. Da geht es um diesen Hitlerstaat. Da wird also gegen die Rassenlehre gesprochen. Da wird gesagt, dass Deutschland von Wahnpropheten beherrscht wird und so weiter. Der katholische Widerstand, also der Geistlichkeit, aber auch so der normalen Leute und der kleinen Dorfpriester, war für die NSDAP schwerer zu beherrschen als der kommunistische. Jetzt ist die Frage, wie haben sie die trotzdem klein gekriegt? Ganz einfach. Und da habe ich ein ganzes Kapitel drin, das liegt ganz nah. Mit einer Sonderkommission Knabenmissbrauch und Homosexualität und einer riesigen Pressekampagne, also eine Sonderkommission der Gestapo, eine Sonderstaatsanwalt in Koblenz und riesige öffentliche Prozesse, Verhaftungen, Strafen, auch in allen Gauen Einzelfälle aufgegriffen und das 2 Jahre lang durchgespielt. Und das hören die Leute gern. Also Prozesse, Bilder mit vollem klösterlichen Namen. Und damals gab es noch viel mehr solche Unterbringungseinrichtungen für Waisen, Halbwaisen, Kriegsbeschädigte und so weiter. Und eine riesige Kampagne, also Sündenpfuhl im Kloster Sowinoch und homosexuelle Orgie. Und das ausgerechnet in der Nacht vor Mariä-Empfängnis. Solche Überschriften haben sie da in den Zeitungen jeden Tag. Ja, und dann Presseberichte, Sonderberichterstatter, öffentliche Prozesse, wo hat er denn hingefasst, was hat er gesagt und so weiter. Also was die Leute gerne hören, das funktioniert auch heute noch, denken Sie an die Epstein-Files. Und eine Riesenrede von Goebbels dazu. Also, dass man diese Schweinerei, diesen Sündenpfuhl bekämpfen muss, der unsere Jugend und so weiter verdirbt. Ja. Und dann geht der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz bzw. sein Generalvikar zu Hitler und er sagt, wir können das einstellen. Aber ihr gebt politisch Ruhe. Und wir lassen die Verfahren in der Schwebe, also die nicht abgeschlossen sind. Da gab es natürlich auch Selbstmorde unter den Priestern, unter den Laienbrüdern und so weiter. Ganz gezielt, die haben ihren den schwachen Punkt gesucht. Ja, wo können wir die packen? Und das war erfolgreich. Und dennoch, wenn Sie an die Galenpredigt denken, das ist der einzige in Deutschland, der öffentlich gegen die Euthanasie-Morde gepredigt hat. Also zu diesem Zeitpunkt. Später gab es noch so ein paar kleine Nachschläge. Von protestantischer Seite gab es auch Proteste, aber niemals öffentlich, sondern immer staatsloyal in Briefen an die politische Führung, wenige, die erst nach 1945 bekannt geworden sind. Und Galen, der dieses Kunststück vollbracht, die waren nicht in der Lage, den unter die Guillotine zu legen oder aufzuhängen. Warum? Die befürchteten Dominoeffekte, dieses Regime war die ganze Zeit schwach. Ja? Man hätte es beim Einmarsch ins Rheinland zu Fall bringen können durch französischen und britisches Eingreifen. Man hätte es im Zuge der Euthanasiemorde zu Fall bringen können. Galen predigt nicht gegen Hitler. Er sagt zu seinen Leuten, ihr wisst doch hier in der Kirche, ihr wisst doch, die werden jetzt abtransportiert hier und ihr kriegt dann in 14 Tagen so eine komische Nachricht, die seien an Lungenentzündung gestorben. Das ist Mord, das wisst ihr. Und dann vor der nächsten Predigt, der hat drei solche Predigten hintereinander gehalten, gibt es einen britischen Bombenangriff auf das fast an der holländischen Grenze gelegene Münster, was sehr gut brennt, Fachwerkhäuser, 60 Tote für damalige Verhältnisse, sehr viel. Was sagt Galen? Der sagt nicht diese feigen Luftterroristen, sondern der sagt, das ist die gerechte Strafe des gerechten Gottes gegen eine Stadt, die solche Verbrechen in ihrer Mitte duldet. Das, ja. Und dann nochmal, gibt es wieder einen Bombenangriff, stellt er sich hin und sagt, wie Jesus im Tempel, wenn es so weitergeht, wird in dieser Stadt kein Stein auf dem anderen bleiben. In der Predigt zu den Leuten, die vor ihm sitzen und die wissen nicht, was sie tun sollen. Und in Deutschland springt diesem Mann, diese Predigten strecken sich über 4 Wochen. Das Regime muss diese Gaskammermorde einstellen, weil es ist, die wissen schon, dass es mit dem Krieg gegen die Sowjetunion, das ist alles Sommer 41, schief gehen wird. Sie wissen, das Volk ist in Spannung, zieht eigentlich nicht mit. Sie stellen das ein, von jetzt auf gleich, sind nicht in der Lage, diesen Galen zu verhaften. Und es ist niemand, kein einziger anderer Bischof, kein Protestant, kein Schriftsteller, kein Künstler, niemand in Deutschland, der diesem Mann beispringt. Man muss sich doch mal vorstellen, da wären 100 Leute aufgestanden, hätten gesagt, ja, also was hier passiert? Nichts. Da kann man an meinem schönen Volk doch verzweifeln.
Wer sich für von Galen interessiert, der Jerome Fehrenbach hat auch eine familiäre Verbindung, hat dazu eine wunderbare Biografie geschrieben. Er lebt hier in Paris. Gibt es noch Fragen oder möchten? Ja, dort.
Hallo, vielen Dank für Ihren Vortrag erstmal, Herr Ali. Und zwar habe ich mir eine Frage gestellt. Sie haben die wirtschaftlichen Zusammenhänge schön dargestellt.
Freut mich.
Also vor allem um 1938 habe ich eine Frage, weil Sie gesagt haben, Hitler hat Schulden aufgebaut und dann die Notwendigkeit gesehen, jüdische Mitbürger zu enteignen, um diese Schulden sich wieder reinzuholen. Und die Frage, die sich mir darstellt, ist, ob das nicht den Antisemitismus, der ja schon in der Ideologie verankert war, etwas reduziert auf das rein Wirtschaftliche. Da, ja, es ging den Leuten nach der Wirtschaftskrise schlecht und dann wenige Jahre später, aber durch wesentliche Eingriffe in die Wirtschaft, durch die eben Arbeiterpartei, die sie ja tatsächlich war, soziale Arbeiterpartei, ging es den Leuten dann wieder besser. Und dann brauchte es ja trotzdem irgendwie ein einigendes Element, weil wenn es den Leuten schlecht geht, dann stimme ich ihnen zu, dann ist man eher eigennützig und schert sich darum, wenig darum, wie es den Mitmenschen geht. Aber sobald es den Menschen wieder besser geht, braucht es dann nicht ein einigendes Element, das in der Ideologie des Nationalsozialismus zu finden ist?
Nö, also ich glaube nicht, dass die Judenfrage und die Judenverfolgung ein wesentliches Element ist, was dieser Staat sozusagen dringend brauchte. Es ging von Anfang an um die Enteignung, erst um die berufliche Enteignung und dann das. Und man hatte es da mit einer Minderheit zu tun. Ja. Und in Frankreich hat das übrigens auch ganz gut funktioniert, wenn ich darauf mal im Vergleich zu sprechen komme. Hier hatten wir also eine kollaborierende Regierung, eine deutsche Besatzungsmacht. Die Juden sind komplett enteignet worden in diesem Land, und zwar im gesamten Währungsgebiet des französischen Franc, also auch in den nordafrikanischen Besitzungen. Und die Banken und alle haben mitgemacht, und das Vermögen wurde im Wesentlichen von Franzosen an Franzosen verkauft. Und der Verkaufserlös, das war eine Dienststelle, die das gemacht hat an der Place des Petits Frères, heißt die, glaube ich, gegenüber der französischen Nationalbank, wurde dann der Nationalbank übergeben. Das ist organisiert gewesen. In Belgien hat das nicht funktioniert, in Holland sehr gut, in Ungarn sehr gut, in Griechenland sehr gut. Das hat erstmal nichts mit der nationalsozialistischen Ideologie zu tun. Das waren Maßnahmen, die waren in den Bevölkerungen, das war möglich, so etwas zu machen. Und also ich verstehe schon, was Sie so ungefähr meinen. Also Sie wollen, ich lehne auch den Begriff der nationalsozialistischen Ideologie ab, das schreibe ich hier ausführlich. Und zwar deswegen, weil wenn man da sagt, dass, ja, das war die Nazi-Ideologie, redet man nicht genügend über die Details, wie sie es gemacht haben. Warum muss denn ich sagen, ja, mit dieser 15-prozentigen Rentenerhöhung, warum findet man das in keinem Text, der über den Nationalsozialismus handelt? Warum steht nirgends, ja, diese Sache, mit der, dass die Aktionäre 1934 gezwungen worden sind? Ich weiß, warum das da steht, weil irgendwie grassiert der Gedanke in der deutschen Zeithistorikerschaft, man müsse irgendwie die Schuld doch auf kleine reduzieren, ja, und ja, und das Kapital und so weiter, das merkt man ja dann auch bei der Zwangsarbeiterentschädigung, das sollen also die Firmen machen, die davon profitiert haben. Aber die deutschen Senioren haben davon eben auch profitiert und die deutsche Bevölkerung. Das waren Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft zur Hälfte, in Haushalten, in Kinderreichen. Sie haben die bombardierten Städte geräumt unter ungeheuren Gefahren und Opfern. Alle haben das mitgekriegt. Und das zu beschreiben, das scheint mir sehr wichtig. Und klar, so.
Eine Rückfrage vielleicht?
Ja, bitte.
Vielleicht, aber kurz. Ganz kurz. Ja, ganz weil kurz. Wir
wie passt die Endlösung in diese wirtschaftliche Logik?
Lesen Sie das Buch.
Ich glaube, das war jetzt das beste Schlussplädoyer, und wir sind jetzt bei einer deutschen Tugend, die Gott sei Dank nichts mit Hitler zu tun hat, es sei denn, Götz Ali belehrt mich jetzt eines Besseren, aber ich glaube, alle wollen vielleicht noch den lauen Sommerabend genießen und vor allen Dingen das Buch noch kaufen. Und für diejenigen, die nur Französisch lesen, gibt es die gute Neuigkeit, dass es im Übersetzungsprozess ist, und Sie müssen einfach nur aufmerksam schauen, wann es dann soweit ist. Ich glaube, bei der Fülle der Informationen habe ich nichts mehr im Schlusswort hinzuzufügen, nur die Tatsache, dass ich es wirklich sehr positiv finde, dass Sie auch Ihr Privatleben und Ihre privaten Recherchen uns vorgestellt haben, denn das stimmt. Der deutsche Historiker tritt normalerweise immer so auf, als habe er keine persönlichen Interessen und keine Familiengeschichte. Und wir sehen natürlich jetzt auch am riesigen Interesse, das die Zeit, aber auch der Spiegel bewirkt hat mit dem Zugang zu der NSDAP, Kartei, dass eigentlich sehr viele Familien, sehr viele Leute unserer Generation sich dafür interessieren, was war eigentlich früher. Herzlichen Dank, Herr Ali.
Herzlichen Dank, Frau Wiegel. Herzlichen Dank dem Publikum. Bleiben Sie noch jetzt da oder gehen Sie nach Hause? Ja,